Auch einen wunderschönen guten Morgen von mir, schön bei euch zu sein. Ich brauche jetzt nochmal die Präsentation. Das erste Bild. Und du nickst mal, wenn das weitergeht. Nee, das war der falsche Knopf. Drückst du nochmal? Wie? Du brauchst noch ein bisschen? Also. Ist weitergegangen? Wunderbar. Gefühlt hast du mich am 1. Januar angerufen und hast gesagt, das wird ein Sondergottesdienst. Es geht um Lobpreis, um Musik. Und da dachte ich, wow, das ist toll. Wir haben einen Gott, der beste Komponist ist überhaupt. Es ist wunderbar, dass wir ihn singen können. Und darum geht es auch heute um Musik.
Ja, ja, so laut, 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 Lizenzia.
Für euch? Na gut, vielleicht gibt es auch noch gute Musik. Die Jugend da hinten. Ich weiß gar nicht, ob man das spielen darf, solche Musik hier. Aber vielleicht eher dieses Lied. Einer fängt an, sich zu bewegen, okay. Musik bewegt uns. Und jeder liebt auf irgendeine Art und Weise Musik. Je nachdem, Geschmäcker sind verschieden, aber Musik, ein Leben ohne Musik, kann ich mir nicht gut vorstellen. Musik prägt unser Leben, sie begleitet es, und wenn ich so mein Leben zurückblicke, dann teilt Musik eigentlich so ein bisschen auch mein Leben ein. Verschiedene Lebensabschnitte, für jeden Lebensabschnitt habe ich so ein gewisses Lied, einen gewissen Song. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ich ein gewisses Lied höre, dann setzt mich das zurück, sofort in diese Zeit zurück, und die Erinnerungen kommen hoch und die Gedanken kommen hoch. Wie zum Beispiel bei diesem Lied hier. Naja, ich sehe mich noch, wie ich auf dem Bett liege, mit dem Klassenfoto in der Hand und ich mit Tränen in den Augen das Mädchen angeschaut habe und gedacht habe, gleich kommt sie vorbei und klingelt. Sie kam nicht. Oder bei diesem Lied. Ich saß wieder auf dem Bett, hatte wieder ein Klassenfoto in der Hand. Diesmal war es ein anderes Mädchen. Ich habe wieder gehofft und sie kam nicht. Oder bei diesem Lied, okay, das könnte ich jetzt weiter so machen. Höre ich auf. Musik begleitet uns, Musik löst in uns Emotionen aus. Diesmal war es kein Mädchen, an das ich gedacht habe, sondern wenn ich dieses Lied höre, denke ich an einen kleinen Jungen. Sein Name war Benjamin, er war 12 Jahre alt und hat genau dieses Lied gehört, als er über die Straße gegangen ist und dann von einem Auto erfasst worden ist. Und jedes Mal, wenn ich dieses Lied höre, das haben wir auf seiner Beerdigung gespielt, denke ich an Benjamin. Musik löst in irgendwas aus. Musik verbindet uns. Aber es gibt nicht nur Musik mit traurigen Momenten oder ich habe nicht nur jetzt so emotionale Musik. Es gibt auch gute Momente in meinem Leben, wie zum Beispiel bei diesem Song. Ich bin jetzt sofort wieder genau dort. Ich habe ein Jahr in Amerika gewohnt, bin 2 Monate durch Amerika gefahren, von der Westküste zur Ostküste und wieder zurück. Und ich rieche den Himmel, ich sehe den Himmel, ich sehe die Skyline von New York. Ich bin sofort wieder da, wenn ich dieses Lied höre. Born in the USA. Jetzt bin ich neben Büren. Was ist das für ein Aufstieg? Ich weiß nicht, was ihr bei diesem Lied denkt. Ich sitze gerade am Oderbruch, frühesten Sonnenaufgang. Ich habe dieses Lied gespielt. Und während dieses Liedes habe ich um die Hand angehalten bei meiner Frau. Meine, das war der erste Film, den wir angeguckt haben. Das war, genau, ach, war toll. Sie hat ja gesagt. Im Gegensatz zu den anderen. Also ich habe vorher noch keine Hand angefragt, aber bei den Liedern vorher. Ach, ihr versteht schon. Musik ist für für viele von uns so wie ein Kapitelmarker in unserem Lebenslauf. Sie hat ungeheure Kraft, uns emotional zu bewegen. Bei Filmen zum Beispiel. Filme ohne Musik, das geht gar nicht, oder? Manchmal finde ich das Schlimmste bei, wenn es gruselig wird, ist die Musik, oder? Also ich finde das immer ganz schlimm. Also der Film wird schon viel, viel, viel besser, wenn ich die Ohren zuhalte. Dann ist das nämlich alles vorbei. Ne? Ist das auch so bei euch? Filme ohne Musik kannst du eigentlich vergessen. Egal wie toll die Bilder sind oder auch die Dialoge, nichts löst in uns so viel Emotion aus wie Musik. Durch sie werden wir berührt, ergriffen, bewegt. Sie bleibt in uns hängen, viel mehr als Bilder und Worte es tun können. Da gibt es Lieder, wenn du die hörst, dann bekommst du die nicht mehr aus deinem Kopf. Wie so ein Wurm im Ohr oder zwei. Und tut mir leid. Ich wette, nachher beim Kaffee trinken werden das einige summen. Vielleicht gucken wir heute Abend sogar noch ein paar König der Löwen. Es gibt Musik, die geht in den Kopf. Und es gibt Musik, die geht nicht nur in den Kopf, die geht so direkt in die Beine. Ne, wenn du dieses Musik auf einer Hochzeit spielst, dann sind fast alle auf der Tanzfläche und bewegen ihre, was auch immer. Dann gibt's Lieder, wo jede Bewegung zu viel ist. Wo man einfach nur sitzen bleiben muss. Weil die Musik in einen selbst schon so viel bewegt und so viel auslöst. Und ich liebe es am Morgen, mit Musik geweckt zu werden. Ehrlich genommen, bei dieser Musik würde ich weiter schlafen. Also ich brauche Musik, die eine höhere mehrere Kraft hat als mein warmes Bett. Wie zum Beispiel so ein Lied. Dann kann ich gut aufstehen und dann weiß ich, ich rock den Tag oder der Tag rockt mich, wie nach innen. Und wenn man dann unterwegs ist und den Tag beginnt, ist es ja nun manchmal so, dass wir haben ja alle mit Alltag zu kämpfen. Und muss dich, Werner, berichtigen, bin ja seit 1.1. kein Pastor mehr, Thomasgemeinde, zurzeit Hausmann zu Hause. Und da gibt es ja so eben alltägliche Aufgaben wie Bügeln, Wäsche waschen, Glühbirnen eindrehen. Und wenn man so den Alltag hat, dann ist das, genau, eben Alltag. Seitdem ich zu Hause bin, mache ich auch Alltag sozusagen, aber ich habe einen anderen Trick. Wisst ihr, eine Glühbirne eindrehen kann man einfach so eindrehen. Oder man kann eine Glühbirne so eindrehen. Und man kann auch anders bügeln, man kann auch anders Wäsche waschen. Wenn diese Musik ich auf mein Ohr hören habe und alles andere. Und wenn meine Frau dann kommt und fragt, Michelle, was machst du? Ich sage, ich rette die Welt. Ich tausche die Glühbirne gegen eine LED-Birne aus. Und man hat ein gutes Gefühl, dass man etwas Gutes tut. Musik hat Kraft. Das Spannende ist, dass kein Evolutionsbiologe erklären kann, warum es Musik gibt. Sie ist nicht notwendig, sie ist völlig sinnlos. Keiner kann erklären, warum wir singen können. Man braucht es nicht zum Leben, aber ich glaube, wir würden alle sagen, aber wir können auch nicht ohne Musik leben. Warum gibt es Musik? Meine Antwort ist, weil wir einfach einen kreativen, einen genialen, einen supermäßigen Gott haben, der größte Komponist aller Zeiten ist. Musik ist etwas Himmlisches, sie ist ein Geschenk, eine Erfindung Gottes. Und wozu hat Gott uns dieses Geschenk gemacht, diese Musik? Damit wir uns freuen. Gott ist das freudigste Wesen im Universum und er möchte, dass seine Geschöpfe sich ebenso freuen. Und Musik ist so, wir sollen uns freuen an ihnen. Und doch ist es nicht alles. Musik ist eben auch etwas zutiefst Spirituelles, etwas Geistliches, etwas, was man nicht zizieren kann und auseinandernehmen kann. Musik, so hat mal jemand gesagt, ist Musik ist die Sprache des Herzens. Oder wie ein altes italienisches Sprichwort sagt, Gott wohnt in der Musik. Und deswegen gibt es keine Gemeinde, die nicht singt. Egal welchen Kontinent du bist. Ein Gottesdienst ohne Musik ist kein Gottesdienst. Damals nicht und heute nicht. Ein Gottesdienst, wie gesagt, heute werden hier in dieser Stadt, weiß nicht, wie viele Gottesdienste hier gefeiert werden, 50. In jedem Gottesdienst wird gesungen, egal welche Denomination man hat. In in Deutschland, auf der ganzen Welt. Millionen Gottesdienste, die heute gefeiert werden. Und egal, welche Nationalität, Hautfarbe, sie haben alle dieses eine Element gleich. Und das ist Musik. Durchschnittlich dauern die Gottesdienste 60 bis 90 Minuten. Und die Hälfte dieser Zeit von diesen Millionen Gottesdiensten, die gefeiert werden, wird damit verbracht zu singen für Musik. Ob das die Kirchen im Untergrund sind, die sich in China treffen oder Nordkorea, oder ob man sich in Gefängnis trifft oder in Laubhütten in Afrika oder in Kathedralen, in Kinos, in Zelten oder in einer ehemaligen Bundeswehrkaserne. Und das hat sich seit Jahrhunderten, hat sich nicht geändert. Das war schon immer so. Seit 2000 Jahren ist es dasselbe. Und man fragt sich, wenn man schon zusammenkommt und so eine kostbare Zeit hat zusammen, ist es denn das wert, die Hälfte der Zeit damit zu verbringen, zu singen, Musik zu machen? Ist es das wirklich das Beste, was man aus dieser Zeit machen kann? Und ja, die Lobpreisleiterin sagt ja. Egal, in welche Kirche du gehst, welchen Gottesdienst du besuchst auf dieser Welt, überall wird gesungen, ob mit Schlagzeug oder mit Orgel oder ohne Instrumente, in liturgischen Chorälen und Sprechgesängen, überall, immer wieder wird gesungen. In den Kirchen ist das größte Stück, was es in den Kirchen gibt, das größte Möbelstück sozusagen, ist die Orgel. Zur Ehre Gottes gebaut. Nichts ist größer, was dort gespielt wird, um ihn zu spielen. Und nicht nur machen das die Christen seit 2000 Jahren, sondern auch das Alte Testament ist voll davon. Musik ist im Alten Testament ein fundamentaler Teil. Und die Bibel, überhaupt, die Bibel ist voll mit Gesang. Das dickste Buch der Bibel, die Psalmen, sind nichts anderes als Lieder. Aber nicht nur das. Wisst ihr, bevor die Welt gemacht worden ist, gab es Musik. In Hiob 38,7 lesen wir, bevor die Welt gemacht worden ist und als Gott die Fundamente dieser Erde legte, sangen, lobten und jauchzten die Sterne und die Engel. Und das hat Johannes Kepler später auch dann wissenschaftlich sozusagen bewiesen vor 400 Jahren, dass die Planeten im Universum durch ihre unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Größe verschiedene Töne von sich geben und dass diese Töne alle in Harmonie miteinander klingen. Das Universum ist eine Symphonie von Klängen. Und nicht nur das All singt und klingt, die Welt ist voll mit Musik. In Psalm 93 lesen wir, die Fluten des Meeres toben und tosen, sie brüllen ihr mächtiges Lied. Oder im Psalm 98, ihr Flüsse klatscht in die Hände, ihr Berge preist den Herrn. In Jesaja 55, Berge und Hügel brechen in Jubel aus und die Bäume am Wege klatschen in die Hände. Um uns herum, die Welt ist voll mit Musik und auch in uns schlägt der Rhythmus des Lebens. Was war das für eine Musik, als ich das erste Mal den Herzschlag unseres Sohnes gehört habe? Wir wussten noch nicht, wie er aussieht, wir wussten noch nicht, welches Geschlecht er hat, aber wir haben es gehört. Was war das für eine Musik, für einen Rhythmus der Freude und Wonne? Vor Beginn der Zeit gab es Musik, die Schöpfung ist voller Musik und auch am Ende der Zeiten, auch da wird es Musik geben. Es wird gesungen werden. Die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass es im Himmel in der Ewigkeit Musik geben wird und nicht nur Harfe. Freunde, Gott ist viel mehr ein Komponist, als dass er ein Konstrukteur ist. Er ist viel mehr ein Komponist. Er ist jemand, der die verschiedenen Klänge und Töne des Lebens zu einer Symphonie zusammenfügt und den Takt des Lebens angibt. Gott liebt Musik. Und jeder, der Musik liebt, bei dem rollen sich die Fußnägel hoch, wenn etwas schief und schräg und disharmonisch klingt. Und als ich darüber nachgedacht habe, dachte ich, was ist das für ein tolles Bild für Sünde, für eine zerbrochene Welt. Leben in Disharmonie. Jeder macht irgendwie seine Musik nach seinem Takt, nach seiner Melodie. Und alle spielen irgendwie nur für sich. Und das klingt aber, wenn wir die Nachrichten angucken, nicht besonders gut. Wenn in einem Orchester jeder Musiker nur seine Melodie spielen würde, wenn man in einem Orchester, wenn die Musiker dort aufhören würden, auf den anderen zu hören und nur dann mitmacht und einsetzt, wenn es ihm gerade danach ist, und zwar in der Geschwindigkeit, in der er sich gerade fühlt und wie er es angemessen hält, dann kann sich jeder vorstellen, wie so etwas klingt. Die Lebenstöne, die wir von uns geben können, werden eine Sinfonie, wenn wir ja, wenn Gott unser Dirigent wird, wenn er der Komponist, der sein kann, der das zusammenfügt zu einer wunderbaren Melodie, zu einer wunderbaren Komposition. Wenn er den Takt angeben darf, wenn er dirigiert, dann kann daraus ein Meisterwerk entstehen. Das ist, glaube ich, das Reich Gottes. Darf ich dich fragen, wer gibt deinen Lebenstakt vor, den Rhythmus? Wer dirigiert dich durch das Leben? Für wen singst du dein Lebenslied? Irgendwelche Terminkalender, Stress, alles Mögliche. Wir alle kennen diese riesengroßen Castingshows, oder? Früher hieß das noch Musterung, heute heißt es Casting. Millionen Menschen versuchen dort, das Lied ihres Lebens zu singen. Sie singen für Ruhm, für Erfolg, für Reichtum. Und am Ende bleibt nichts weiter als ja. Die Teilnehmer werden zerrissen, kritisiert und dann am Ende nach Hause geschickt. Ob auf der TV-Bühne oder auf der Bühne dieser Welt. Wir alle singen unser Lebenslied für irgendetwas. Wir können gar nicht ohne Musik. Und ich glaube, dass das Problem, die Disharmonie, den Zerbruch, den wir alle so oft erleben in unserem Leben, oft damit zusammenhängt, dass wir jeder nur für sich seine Lebensmelodie spielt. Nach seinem Takt, dass er das Lied für sich spielt, für seine Ehre, für seinen Erfolg. Doch es gibt etwas Größeres. Dann kommen wir hier zusammen. Es gibt etwas Größeres, etwas Schöneres. Und dazu möchte ich einladen. Dazu möchte ich mich immer wieder neu ermutigen. Martin Schleske, der große Geigenbauer, ein wunderbarer Mann, schreibt in seinem Buch Der Klang folgende tiefe Gedanken. Er schreibt: Wir sollen das Reich Gottes als ein Konzert begreifen, in dem wir mit anderen Menschen zusammenklingen. Es ist wie eine Sinfonie, jeder hat eine Stimme, doch nur in der Einheit der Instrumente wird der Gedanke der Komposition hörbar. Wenn wir eins werden, kommt es zu einem guten Konzert. Es bedeutet nicht, dass alle das Gleiche spielen, sondern dass wir zusammenspielen. Das macht das Besondere einer christlich geisterfüllten Gemeinde aus. Ein Kontrabass und eine Geige sind nicht das Gleiche. Für mich ein Laien vielleicht schon, aber eigentlich ist es nicht das Gleiche. Doch wenn sie anfangen, aufeinander zu hören, sich eingeben, das sind unterschiedliche Instrumente, sich leiten lassen von dem Geist Gottes, dann werden sie eins, und zwar in der Melodie, und in der Musik, die daraus entsteht. Im Matthäus-Evangelium, ganz, ganz spannend, Kapitel 18, Vers 19, schreibt Jesus: Wenn zwei unter euch eins werden, worum sie bitten, so soll es ihnen zuteil werden. Das Spannende ist, Jesus benutzt hier das Wort für eins werden, dort steht Symphonie. Genau da kommt das zusammen. Wir müssen nicht das Gleiche tun, sondern eins werden, Symphonie. Darum geht es, dass Gott unsere Töne zusammenfügt zu einer Komposition. Kannst du dir vorstellen, wie das Ganze dann klingt? Wie diese Welt aussehen würde, wie Gemeinde aussehen würde? Wenn er die Komposition angibt, wenn wirklich eine Symphonie entsteht, eine Symphonie, eine Einheit, was das für ein Lied ist, wie viel Gerechtigkeit in diesem Lied steckt, wie viel Kraft in diesem Lied steckt, wie viel Gnade in dieser Melodie steckt, wie viel Barmherzigkeit. Wie herrlich kann eine Lebensmelodie sein, wenn Gott der Komponist ist und er die Symphonie zusammenbringt. Und die Bibel ist voll mit solchen Menschen. Menschen, die ihre Lebensmelodie nach dem Taktschlag Gottes gelebt haben. Und wer nach dem Taktschlag Gottes lebt, der kann gar nicht anders, als immer wieder zu singen. Wie zum Beispiel Mose, als er das Volk Gottes aus Ägypten befreit hat und die feindlichen Armeen am Schilfmeer besiegt wurden, nahm Mose das Mikrofon oder eben nicht. Und er sang auf jeden Fall aus ganzer Kehle und mit dem gesamten Volk nachzulesen. Damals sang Mose und die Israeliten dem Herrn folgendes Lied: Wir wollen dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben. Pferde und Reiter warf er ins Meer. Der Herr ist meine Kraft und mein Loblied. Er hat mich gerettet. Er ist mein Gott. Das war damals der Chart-Hit und das war mehrere Monate in Charts, dieser Song. Und dieses Lied geht noch in 19 Verse, geht es noch weiter. Oder Miriam. Da nahm die Prophetin Miriam, Aarons Schwester, ihr Tamburin und alle Frauen tanzten mit Tamburin hinter ihr her. Miriam sang dazu: Singt den Herrn, denn er ist hoch erhaben. Pferde und Reiter warf er ins Meer. Das waren noch Lieder. Oder David und Goliath. Wie hat das Volk damals gesungen, als Goliath besiegt worden ist? Für wen singst du? Darf Gott auch für dich das Meer deiner Probleme teilen? Darf er dich befreien? Gott ist am Werk, heute und jetzt, immer noch, in diesem Moment. Und er lässt dein Herz schlagen. Er befiehlt der Sonne ihren Lauf, dem Wind seiner Bahn. Er lässt es wachsen und gedeihen. Es gibt so viel, was in uns zum, wo er Grund gibt, was in uns zum Klingen bringt, dass wir zum Klingen kommen. Warum tut das Gott? Warum ist Gott gnädig, barmherzig und von großer Güte? Warum ist Gott so? Warum macht er das alles? Weißt du, damit du anfängst zu singen. Damit du anfängst zu singen und zu loben. Damit dein Lebenslied nicht sang- und klanglos untergeht. Menschen, die Gott gefunden haben oder Gott, die sich finden lassen haben von Gott, fangen an zu singen. Und ihr Lied bleibt. Ihr Lied hinterlässt Spuren. Und ihr Lied bewegt andere Menschen. Wisst ihr, Maria damals, das kleine Teenager-Mädchen, kurz nachdem der Engel Gabriel zu ihr kam und die Geburt des Messias angekündigt hat, hat Maria angefangen zu singen und zu preisen, bekannt unter dem Namen Magnificat. Was für ein Lied. Oder draußen vor dem kleinen Dorf Bethlehem. Ein bisschen leiser. Also damals war es richtig laut. Da waren die Abgefuckten, hörten da mitten auf dem Feld und mit einmal kam diese Musik. Die Engel erschienen mit aller Pracht und sie sangen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Was war da für Musik? Oder als Jesus mit seinen Jüngern das letzte Mal feierte, wisst ihr, was er gemacht hat, nachdem sie fertig gegessen und getrunken hatten? Dort heißt es, setzten sie sich zusammen und sie sangen. Matthäus 26, 30. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus in den Ölberg und sie sangen. Nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten. Und das Lied, was in einem anfängt zu singen und zu klingen, nochmal, toll, dass du das gesagt hast, das ist unabhängig von den Umständen. Wenn wir hier zusammenkommen und Gott loben, dann ist das unabhängig von den Umständen. Ich erinnere mich an Paulus und Silas. Nachdem Paulus und Silas fast zu Tode gefoltert und in den Kerker geschmissen wurden, wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie haben angefangen zu singen und Gott zu loben. Um Mitternacht betete Paulus und Silas und priesen Gott in Lobgesängen. Die anderen Gefangenen hörten zu. Da gab es plötzlich ein gewaltiges Erdbeben. Die Mauern des Gefängnisses schwankten. Alle Türen sprangen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Türen sprangen auf, Ketten fielen ab, weil sie anfingen, genau das zu machen, wozu Gott sie gemacht hat. Zum Lobe. Sie haben angefangen zu singen und zu loben. Was machst du in deinem Kerker? Für wen singst du? Wer oder was bestimmt deine und meine Lebensmelodie? Die Umstände? Der Alltag? Dein Vermögen oder Unvermögen? Die Bibel endet mit der Erzählung, dass Tausende und Abertausende Engel ein neues Anbetungslied singen werden am Ende der Zeit, bei der Beginn etwas Neues. Ein neues Anbetungslied zur Ehre Gottes, ein Lied, das heißt würdig das Lamm, das geopfert ist. Sie werden singen, würdig das Lamm zu nehmen, würdig das Lamm zu nehmen. Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lobpreis. Wen schenkst du dein Lied, dein Lebenslied? Für wen singst du? Er ist würdig zu nehmen. Nicht nur das. Er schickt dich nicht weg, macht sich nicht lustig über dich. Auch wenn du vielleicht, wenn viele schiefe Töne daraus kommen. Aber er bringt sie zusammen in etwas Wunderbares. Ich weiß nicht, diese Geschichte ist uralt, aber ihr kennt sie bestimmt, tut so, als ob ihr sie nicht kennt. Ne? Da ist dieses große Konzert, ich weiß nicht, ob die Geschichte wahr ist, von diesem polnischen Pianisten Jan Paderewski, keine Ahnung, ob der so heißt. In New York sollte er ein Konzert geben, das bereits seit Monaten ausverkauft war. Über 4000 Menschen kamen in den Madison Square Garden und der Saal war bis auf den letzten Platz ausgebucht. Unter den Gästen war auch eine Mutter mit ihrem kleinen Sohn. Sie hat ihn mitgebracht, um ihn zu ermutigen, sagen, guck mal, das kann daraus werden, wenn du jeden Tag schön Klavier spielst.
Nachdem sie sich hingesetzt hatten, sah die Mutter eine enge Freundin von ihr in einer anderen Reihe, ist da hingegangen und sie haben ein bisschen gequatscht, weil es noch nicht losging. Und der kleine Junge nahm die Gelegenheit wahr, die sich ihm nun bot, und stand auf, um den großen Konzertsaal zu erforschen. Er war zum ersten Mal da drin und schließlich fand er seinen Weg durch eine Tür, auf der stand, betreten verboten. Er konnte noch nicht lesen, ist trotzdem reingegangen. Und mit einmal gingen die Lichter aus und der Vorhang ging auf und die Mutter eilte zurück zu ihrem Platz und merkte, wow, ihr Sohn ist nicht da. Und plötzlich öffnete sich, wie gesagt, der Vorhang. Die Scheinwerfer richteten sich auf den beeindruckenden Steinway-Flügel auf der Bühne. Und mit Schrecken sah die Mutter, dass dort am Steinway-Flügel ihr kleiner Sohn sitzt. Und zwar, das spielt, was er in den letzten 3 Stunden gelernt hat, den kleinen Flohwalzer. Ne? Und alle denken, was ist denn jetzt los? Was für ein Schock, was für eine Frechheit. Tausende sind gekommen, um ein Klavierkonzert der Oberklasse zu hören. Und jetzt hören sie von einem 6-jährigen Sohn den Flohwalzer. Was ist hier los? Die Leute haben sich angefangen zu fragen, wo sind die Eltern von diesen Jungen, was ist hier los? Zur Überraschung kamen nicht die Sicherheitsleute auf die Bühne, um den Jungen von der Bühne zu holen, sondern der Meister kam selbst. Doch anstatt sauer und wütend zu werden, stellte er sich hinter den Jungen und flüsterte ihn leise ins Ohr, spiel weiter, mach weiter, hör nicht auf. Und dann beugte Podolsky sich über ihn, steckte seine linke Hand aus und begann, eine Bassbekleidung dazu zu spielen. Und bald streckte sich auch sein rechter Arm aus, auf der anderen Seite aus und spielte ein schnelles Obligato dazu. Und zusammen verwandelte der alte Meister und der junge Anfänger eine beeindruckende Situation und ein wundervolles Erlebnis. Das Publikum war fasziniert mit dem Meister und der Melodie des kleinen Jungen. Und genauso ist es mit Gott. Wir können nur Flohwalzer spielen, wenn es reicht. Aber er kommt und stellt sich hinter uns und sagt, spiel weiter. Und er kann unsere Melodie in eine wunderbare Melodie verwandeln. Ich möchte zum Schluss kommen. Die mich kennen, die wissen, dauert noch eine halbe Stunde jetzt. Nee. Ein Psalm noch, mein Lieblingspsalm, den möchte ich euch noch vorlesen und nochmal 2, 3, 4 Gedanken, die wunderbar sind dafür. Mein Lieblingsgebot steht im Psalm 100. Dort heißt es: Jubelt den Herrn zu, ihr Bewohner der Erde. Betet ihn voll Freude an, kommt zu ihm und lobt ihn mit Liedern. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns erschaffen und wir gehören ihm. Wir sind sein Volk, die Schafe seiner Weide. Geht durch die Tempeltore mit Dank. Tretet ein in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Dankt ihn und lobt seinen Namen, denn der Herr ist gut. Seine Gnade hört niemals auf und seine Treue gilt für immer. Was ist mein Lieblingspsalm? So viel Musik da drin. Und das ist ein Gebot. Ne? Nicht nur, du sollst nicht töten, sondern es ist ein Gebot. Betet ihn voll Freude an. Das ist ein Imperativ. Kommt zu ihm und lobt ihn mit Liedern. Eigentlich steht da im Urtext, macht fröhliche Geräusche. Macht fröhliche Geräusche. Weiß nicht, wenn ihr euch die Geschichte aus dem 2. Chronikbuch, Kapitel 20, kennt, dort, wo König Josaphat in einer ausweglosen Situation steckt, das Volk Israel wird umlagert von gleich 3 Feinden und sie sind dabei, das Land einzunehmen. Das gesamte Volk und Josaphat beten zum Herrn und sie flehen ihn um Hilfe, um Rettung. Die Situation ist auswegslos. Was kann jetzt noch kommen? Und dann sagt Gott zu ihnen, das, was sie morgen tun sollen. Und er sagt, ihr sollt nicht in den Krieg ziehen, nehmt nicht eure Waffen, sondern Gott sagt ihnen, geht raus und singt. Die Armee soll angeführt werden von einem Chor. Der Chor soll an erster Stelle stehen. Nicht die Artillerie, keine Streitwagen, keine Geschütze, sondern vorangehen sollte, sagt Gott, der Chor. Nun, ein Chor, was zum Lob Gottes gesungen hat. Nun, das Volk, wir können das nachlesen, diese Geschichte, gewann die Schlacht. Kein einziger Mann wurde getötet, weil er so schlecht war, dass alle geflohen sind. Das ist auch eine Auslegungsform. Nein, sondern weil die Menschen das gemacht haben, wozu wir gemacht worden sind, zum Lobe Gottes. Die haben nicht so schlecht gesungen. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Die Mutter bringt das Kind abends ins Bett und fängt immer an zu weinen. Die geht wieder runter und das Kind kommt wieder hinterher und weint wieder, bringt es wieder hoch und irgendwann sagt jemand, oh, ich gehe jetzt hoch, ich bleibe jetzt oben und ich singe denen noch ein Abendlied. Da sagt der Mann, du willst es nicht erstmal im Guten versuchen? Nun, das Volk gewann Gott gab ihnen den Sieg, weil sie sangen ihm zur Ehre. Kann es sein, dass wenn wir hier zusammenkommen und singen und Gott Lieder singen, dass wir das total unterschätzen, dass wir da im Kern unserer Berufung sind, dass wir die Kraft verkennen, die in der Anbetung, im Lobpreis liegt. Wenn wir zusammenkommen und mit einer Stimme Gott loben, wissen wir, was für ein Wert im Lobpreis, im gemeinsamen Singen liegt. Und ich würde sagen, ja, es lohnt sich, die Hälfte der Zeit darauf zu verwenden, um Gott zu singen. Um Gott zu singen. Jesus wird vom Teufel versucht, vom Satan, und sagt, spring hier von diesem Fels und alle Anbetung gehört dir. Du musst nur, genau, bete mich an. Und das wollte der Teufel, dass Jesus ihn anbetet. Und das will diese Welt, dass wir irgendetwas anbeten, aber nicht Gott. Aber das ist genau das, wozu wir gemacht worden sind. Ihn anzubeten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein. Und hier kommen wir jede Woche zusammen als Kinder Gottes, jede Woche zusammen, um mit einer Stimme Gott anzubeten. Und wir richten unsere Anbetung nicht auf irgendwelche Sachen, nicht auf irgendwelche Karrieren, keine materiellen Güter, keine Philosophien oder Lebensstandards, sondern auf ihn. Er ist der Hirte, er ist unser Herr, er ist gut, gnädig und barmherzig. Wir geben unsere Anbetung nicht den Berühmten und den Reichen oder den Mächtigen oder den Begabten und den Jubelten, sondern wir beten Gott an und nur ihn allein. Betet ihn, und zwar wie? Mit voll Freude, kommt zu ihm, mit Liedern. Das, was wir hier tun, ist so enorm wichtig. Wir widersprechen dem Wertesystem dieser Welt und wir bringen mit einer Stimme unsere Anbetung Gott allein. Mit Freude, mit Jubel und mit Lobgesang. Vers 3 heißt es, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns erschaffen und wir gehören ihm. Wir sind Schafe seiner Weide. Erkennt doch, dass er Gott ist. Wir sind sein Volk. Wir gehören zu ihm. Es geht um ihn. Er ist Gott, nicht wir. Geht durch die Tore mit Dank. Tretet in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Dankt ihn und lobt seinen Namen. Tretet in seine Vorhöfe. Hier ist der Tempel beschrieben. Und ist dir schon mal aufgefallen, dass wir Gott was bringen können? Wir haben Gott was zu geben. Gott, den Allmächtigen. Wir können ihm etwas geben, und zwar unseren Lobpreis, unsere Anbetung. Geht durch die Tore mit Dank, tretet ein in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Wir können den Schöpfer des Universums etwas geben. Wir haben etwas Wertvolles ihm zu geben. Darum kommen wir hier. Wir geben Gott etwas. Nicht nur er gibt uns was, wir geben ihm etwas. Manchmal hört man ja nach dem Lobpreis solche Sätze wie, naja, das Lied heute war nicht so toll, das hat mir irgendwie nichts gegeben. Oder das war zu schnell oder zu langsam oder zu alt oder zu modern oder zu englisch oder zu deutsch, keine Ahnung. Mag sein, aber das Lied, die Lieder, die wir singen, die sollen auch in erster Linie nichts dir geben, sondern wir singen sie Gott. Wir sollen nicht irgendwas vom Lobpreis haben und bekommen, sondern es ist unsere Gelegenheit, Gott etwas zu geben, ihn zu bringen. Es ist eine Gabe, es geht um ihn, es geht für ihn, singen wir. Wir wollen Gott anbeten und ihn bewundern, ihn wollen wir unser Dank und Lobpreis bringen und wir haben immer wieder einen Grund dazu. Gott ist gut. Der Psalm endet mit Vers 5, denn der Herr ist freundlich und seine Güte währet ewig und seine Treue hält von Generation zu Generation. Der Herr ist freundlich. Wir haben immer Grund zu danken, weil der Herr ist freundlich und er bleibt freundlich von Generation zu Generation. Er ist voller Gnade, seine Liebe hat kein Ende. Egal wie unsere Situationen sind. Und die Schönheit der Gemeinde kommt nicht so stark zum Vorschein, wenn alles im Leben perfekt läuft und wenn wir hier nur Halleluja schreien, sondern die Schönheit der Gemeinde kommt vor allem dann zusammen, wenn wir zusammenkommen als zerbrochene und kaputte und gestrauchelte Menschen und uns erinnern, dass Gott gut ist, dass er freundlich ist, und dass seine Freundlichkeit bestehen bleibt und dass seine Gnade ewiglich währt von Generation zu Generation. Das ist schön, dass wir das tun können, hier und auf der ganzen Welt, ihn zu ehren. Gott ist gut alle Zeit. Ich mag beten. Jesus, ich danke dir, dass wir dir singen dürfen. Und ich danke dir, dass du uns dass du uns selbst auch zusingst, dein Liebeslied. Und es war nicht nur ein Lied, sondern du bist selbst gekommen und singst es uns. Du bist für uns und du bist bei uns. Und du möchtest in uns etwas zum Klingen bringen. Ich danke dir dafür, dass wir so viel Grund haben. Und ich möchte dich bitten, dass du da, wo wir im Dunkeln stehen, wo wir das alles nicht sehen, dass du uns die Augen dafür öffnest. Und da, wo wir im Dunkeln sind und wo es vielleicht gerade schwer ist, möchte ich dich bitten, guter Gott, dass du in uns das Lob anklingst, dass wir erkennen, dass du freundlich bist und dass deine Güte ewiglich währt. Ich danke dir dafür, dass wir dir singen dürfen. Amen.